an Sie, heroisch zusammenzufassen und die ganz wichtigen Punkte, die sich ergeben aus der Arbeitsgruppe Immaterielle Vermögensgegenstände. Und vor allen Dingen da, wo Sie halt Fragen haben oder wo der Ausschuss hintendiert, wo er gern mal diskutieren würde und so weiter.
In der Unterlage, die ich Ihnen zukommen ließ, hatte ich ja schon so die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Da würde ich jetzt aufgrund der kurzen Zeit, die mir bloß noch zur Verfügung steht, den ersten Teil vielleicht überspringen. Also was in der Arbeitsgruppe wurde, mehr oder weniger nichts anderes diskutiert, als was jetzt auch bei Ihnen in der Unterlage enthalten ist, so dass jetzt eine separate Berichterstattung über die Sitzung der AG gar nicht notwendig ist. Zum einen würde ich dann gleich auf die Konkretisierung des Anlagevermögens kommen und die Idee, die in der Arbeitsgruppe entwickelt wurde, dass es für die Abgrenzung oder Konkretisierung des Anlagevermögens, dass das nur speziell auf immaterielle Vermögensgegenstände bezogen wird und keine allgemeingültige Konkretisierung erfolgt und dass hierbei zwei Tatbestandsmerkmale halt von einer besonderen Bedeutung sind. Das ist einmal die Zweckbestimmung und das ist einmal das Dauernd. Und die Zweckbestimmung beinhaltet halt eine objektive Komponente, das heißt, welche Funktion und Nutzen, Eigenschaft hat der immaterielle Vermögensgegenstand. Also sprich, welche Art ist er. Und dann die zweite Komponente ist dann eher die subjektive Komponente. Das heißt, was beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Komponente oder mit diesem immateriellen Vermögensgegenstand zu bewirken? Also wenn es natürlich den immateriellen Vermögensgegenstand kauft, um es dann wieder weiter zu verkaufen, handelt es sich um Umlaufvermögen und nicht um Anlagevermögen. Das heißt, nur wenn das Unternehmen auch beabsichtigt, den immateriellen Vermögensgegenstand dauerhaft im Unternehmen einzusetzen, dann würde es auch dem Anlagevermögen zugeordnet werden. Bei dem Tatbestandsmerkmal der dauernden Verwendung geht es eher darum, dass der immaterielle Vermögensgegenstand dann mehrmals...
Ich vermute mal, dass da die zwei Stunden...
Das ist
Osa.
Hallo Osa, ich glaube, mich hat es nach einer Stunde gerade eben rausgeschmissen.
Ja. Zwei, Herr Fink, zwei.
Zwei? Oh, stimmt.
Sehen Sie mal, wie kurzweilig das hier ist.
Ja, es ist ein bisschen schwer, am Telefon mitzuverfolgen, weil es doch immer etwas leise ist, aber besser als nichts.
Gut. Dann
Entschuldigung, Herr Schmidt, ich habe Sie bestimmt unterbrochen.
Ja, kein Problem. Also das zweite Tatbestandsmerkmal, das dauernd oder der dauernden Nutzung, da wird jetzt von der AG gesehen, dass es hierbei auf die Häufigkeit der Nutzenstiftung abgestellt wird. Das heißt, der immaterielle Vermögensgegenstand ist dann dem Anlagevermögen zuzuordnen, wenn er mehrmals dem Unternehmen Nutzen stiftet und nicht nur einmalig. Die Zeitkomponente, die oftmals mit diesem Dauern verbunden wird, wird jetzt hier nach der Auffassung der AG spielt keine große Rolle. Wenn der immaterielle Vermögensgegenstand länger als 12 Monate im Unternehmen genutzt wird, kann es ein Indikator sein, dass es dem Anlagevermögen zuzuordnen ist. Aber wie gesagt, muss nicht.
Eine ganz kurze Frage, weil Sie haben ja da auch das Beispiel des Optionsrechts für den Erwerb einer Immobilie gebracht. Wurde das Verhältnis zwischen den beiden Kriterien, ob da jetzt eins mehr zählt oder ob die kumulativ zu erfüllen sind oder wie auch immer, wurde das diskutiert?
Bei Dauern meinen Sie jetzt oder?
Genau, bei dauernd und bei und die Zweckbestimmung quasi oder diese Mehrfachnutzung, genau, ja, sorry, bei dauernd.
Also bei der dauernd, also diese Mehrfachnutzung, da steht diese Mehrfachnutzung ganz klar im Vordergrund und das ist okay. Das ausschlaggebende Kriterium.
Genau, weil das ist mir bei den Rechten eben aufgefallen, dass sie das ja geschrieben haben bei, selbst wenn das nur, ich glaube mit dem einen Jahr, würden sie ja sonst gegebenenfalls, ja okay, nee, passt, Mehrfachnutzung also hin.
Worüber jetzt in der AG noch diskutiert wurde, ist, inwieweit man strittige Beispiele mit auch in den Standard aufnehmen möchte. Zum Beispiel die Behandlung von Filmrechten. Da gibt es jetzt auch in dem Bereich der Medienunternehmen unterschiedliche Auffassungen. Manche würden das eher den Vorräten zuweisen mit der Begründung, dass sie sagen, so ein Filmrecht es geht einfach unter oder wird verbraucht im Rahmen der normalen Erstellung der Dienstleistung. Darum Umlaufvermögen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man es mehrmals nutzen kann, warum ist es dann nicht als Anlagevermögen zu sehen? Also da gibt es, oder auch gleiche gilt für Autorenvorauszahlungen, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen zwischen dem, was man, wie man es theoretisch sehen könnte und dem, wie es jetzt die Medienbranche sieht und handhabt. Da gab es sehr intensive Diskussionen, die auch noch nicht ganz abgeschlossen sind, aber da ist jetzt auch an Sie die Frage, inwieweit Sie jetzt so eine kritischen Beispiele befürworten würden, die, dass die mit in den Standard aufgenommen werden und da entsprechende Regelungen geschaffen werden oder ob Sie sagen, lieber klare, eindeutige Beispiele, die es für den Leser dann einfacher und prägnanter machen.
Ja, also klare, eindeutige Beispiele sind nett, aber nicht hilfreich, weil es eh klar ist. Also ich persönlich wäre sehr dafür, diese strittigen Dinge, wenn man das mit guten Gründen entscheiden kann, auch als Entscheidung mit in den Standard aufzunehmen. Ansonsten spricht ja eher was gegen Beispiele, aber ich glaube, gerade in dem Fall ist die Welt da so bunt, dass wir da mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Fallentscheidung durchaus helfen können.
Okay, haben Sie sonst noch Anmerkungen zur Konkretisierung des Anlagevermögens? Stimmen Sie sonst erstmal mit den Vorschlägen überein? Dann geht es um die Umgliederung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen bzw. Umlaufvermögen zu Anlagevermögen. Hier hat sich der Fachausschuss dafür die AG dafür ausgesprochen, dass das nur oder erst erfolgt, wenn es zu einer dauerhaften Zweckänderung kommt und auch das Unternehmen nicht mehr den gleichen Nutzen aus dem immateriellen Vermögensgegenstand zieht. Also beispielsweise, wenn das Unternehmen sich jetzt entscheidet, eine Marke, die es genutzt hat, zu verkaufen, bleibt die Marke trotzdem im Anlagevermögen, weil das Unternehmen nutzt die Marke noch ganz normal weiter und erst wenn sie verkauft ist, würde es dann ja zu einer Ausbuchung kommen.
Darf ich gerade mal fragen, kann es sein, dass ich einen immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens so selbst herstelle, das ist ja nur der Fall, wo ich ein Wahlrecht habe. Ich überlege jetzt und jetzt umgliedere. Und ob ich dann in die Aktivierung kommen würde, weil ich es ja ansetzen muss.
Wenn es Umlaufvermögen ist, muss es ansetzen.
Ja, ich frage mich nur, ich schaffe einen immateriellen Vermögensgegenstand, habe Aufwendungen, aktiviere ihn aber in Ausübung des Wahlrechts nicht.
Ja, und dann gliedere ich nicht um, weil ich nichts habe, oder wie?
Das ist genau die Frage, ja, das ist die Frage. Also das könnte man zumindest ansprechen. dass dann im Prinzip Aufwendungen, die schon mal verarbeitet sind, die können eigentlich nicht nochmal hochkommen, aber...
Oh, Mensch, Kollege! Das ist ein valider Punkt.
Beides, wie gesagt, das wird sich jetzt für mich aus den normalen Grundsätzen ergeben. Also solange ich Anlagevermögen nutze, ist ja beispielsweise auch, wenn ich jetzt eine Maschine verkaufen will, sich der Verkauf aber hinzieht, dann verrechne ich natürlich nach wie vor die planmäßigen Abschreibungen bis zur Veräußerung, es sei denn, ich habe das Ding stillgelegt.
Aber anders gewendet, ich kann nur umgliedern, was da ist.
Ja.
Das klingt plausibel. Also Mitschnitt, Schneid. Ich sehe nur irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe, dass ich irgendwie so geschenkt bekomme, meine ganzen Anmerkungen hier.
Best of.
Best of, genau, best of.
Für alle geht.
Der nächste Abschnitt betrifft die Abgrenzung zwischen Erwerb und Herstellung. Hier wurde kurz der Erwerb umrissen. Das hatte ich ja schon mal im Rahmen der Definition vorgestellt, als dort der Erwerb definiert wurde. Da hatten Sie damals sich dafür ausgesprochen, also dass die Definition so übernommen werden kann, wie sie von der AG vorgeschlagen wurde. Darum würde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Der nächste Punkt wäre die Unterscheidung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag beziehungsweise der Auswirkung. Da hat die AG sich jetzt dafür ausgesprochen, dass der, wenn ein immaterieller Vermögensgegenstand auf Basis eines Werkvertrages erstellt wird, dass es dann zu einem Erwerb des immateriellen Vermögensgegenstandes kommt. Dagegen bei einem Dienstvertrag ist doch in der Regel dazu führt, dass der immaterielle Vermögensgegenstand als selbst geschaffen einzustufen ist. Haben Sie dazu irgendwie ja, gegenteilige Meinung, andere Auffassung? Kritischer oder problematischer wird es, wenn es zu einer Weiterverarbeitung von immateriellen Vermögensgegenständen kommt. Da ist dann die Frage, wenn dieser immaterielle, fertige immaterielle Vermögensgegenstand, dann ist dieser dann erworben oder handelt es sich um einen selbstgeschaffenen? Also hier kann man ja davon ausgehen, dass wenn mehrere fertige immaterielle Vermögensgegenstände durch das Unternehmen kombiniert werden, dass es dann, dass man dann von einer Herstellung ausgeht. Das Gleiche würde man annehmen, wenn das Unternehmen die oder den immateriellen Vermögensgegenstand so weit anpasst, dass es zu einer Wesensänderung kommt, dass man dann auch in dem Moment von einer Herstellung ausgeht. Dagegen hat die AG jetzt gesagt, dass es sich um einen Erwerb handelt, wenn der immaterielle Vermögensgegenstand, also der erworbene immaterielle Vermögensgegenstand nur erweitert wird. Also beispielsweise, wenn einem Programm, das das Lesen von PDF-Dokumenten ermöglicht, jetzt noch die Funktion hinzugefügt wird, dass diesem PDF-Dokument noch Kommentare hinzugefügt werden können, würde es sich nur um eine Erweiterung handeln und damit wäre es keine eigene Herstellung. Gleiches gilt es, wenn der immaterielle Vermögensgegenstand wesentlich verbessert wird, beispielsweise wenn ein Medikament durch eine weitere Forschung oder weitere Entwicklungsaktivitäten die Nebenwirkungen reduziert werden, dann würde ja die Wirkung noch vom Medikament noch gleich bleiben, aber die Nebenwirkungen werden vermindert, so dass es hier weiter, also dass es zu keiner Herstellung kommt, sondern dass es weiter quasi erworben ist.
Also ich bin ein bisschen irritiert bei der Formulierung, es handelt sich nur um eine Erweiterung und damit nicht um eine Herstellung. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Differenzierung Herstellungsaufwand und Erhaltungsaufwand. Also all das, was Nutzungsmöglichkeit eines Vermögensgegenstandes qualitativ oder quantitativ erweitert, kann eben auch aktiviert werden als Herstellungsaufwand und somit wäre für mich auch eine Erweiterung eine nachträgliche Teilherstellung, wenn man es mal so formulieren will. Also das wundert mich so ein bisschen.
Ja, die Diskussion ist noch nicht zu Ende geführt in der Arbeitsgruppe. Ganz dezidiert hat man sich die Frage gestellt, was ist zum Beispiel bei größeren Softwareprodukten, die man erwirbt, Beispiel SAP. Ja, da ist die erste Stufe, ich mache ganz normales Customizing, da werden also im Prinzip die vorbereiteten Tabellen, werden die Schalter so gesetzt, dass sie im Prinzip in einen gebrauchsfähigen Zustand fürs Unternehmen versetzt werden. Da ist die Sache eigentlich klar. Was ist aber, wenn ich da Zusatzprogramme für stricke, die Nutzung des Programms erweitern? Das kann ja so weit gehen, dass ich im Prinzip die Basissoftware eigentlich nur als Vehikel nutze, um umfassend selber darauf aufzusetzen, ein völlig vom Charakter her eigenständiges Programm macht. Da ist diese Grenze überschritten. Aber bitte?
Nein, nein. Ja, Moment, wir haben dann aber unterschiedliche Fragestellungen. Also für mich wäre völlig unkritisch, dass das eben zu aktivieren wäre, das heißt dem Wertansatz dieses Vermögensgegenstandes zuzurechnen wäre. Ich würde jetzt nicht daraus schließen, dass mit dieser Eigenerweiterung da irgendein Aktivierungswahlrecht auflebt. Das könnte ich mir dann nicht vorstellen, aber Herstellungskosten wären es eigentlich schon aus meiner Sicht.
Ich weiß nicht, ob ich damit erheblich vom Pfade der Tugend abweiche. Ich hatte früher irgendwann mal einen Mandanten, der hatte Releases und Releases, Written Releases und hat denen jeweils, muss ich das Haus nochmal erfinden, 5 Jahre Nutzungsdauer zusortiert. Und mir schien das immer komischer, weil nachher ich 6 verschiedene Releases nebeneinander mit den 5 Jahren Nutzungsdauer laufen hatte. Und ich dachte also, je nachdem, wie die voneinander abgrenzbar sind, müssen doch die Uralten dann irgendwann mal gegebenenfalls vorzeitig aus dem Verkehr gezogen werden. Denn ich kann doch nicht da, nur weil ich denen einmal 5 Jahre Nutzungsdauer zusortiert habe, die einfach vor mir hertragen, wenn natürlich selbst jeder, der jetzt kommt, doch die alten Hündchen gar nicht mehr braucht.
Das war der Ersteller. Ja, das wäre aber für mich ein Thema, Frage Nutzungsdauer und Bewertung. Also Folgebewertung ist für mich jetzt nicht...
Dann auch irgendwann
mal, ist jetzt nicht für mich eine Frage Herstellungsaufwand oder Erhaltungsaufwand. Also da bin ich immer an der Weiche Verbesserung, Erweiterung. Und dann ist es für mich Herstellung, also aktivierbar. Ansonsten Erhaltungsaufwand, Aufwand.
Es sei denn, mag nur ich sein, man kann schwer sich vorstellen, oder wie ich, spaßeshalber, ein saublödes Beispiel, in Grafenberg war das, ich immer gesagt habe, ihr kriegt die Türen nicht mehr auf, weil ihr so viel Teppichboden aktiviert habt. Die haben immer den neuen dazu aktiviert und vergessen, den alten rauszunehmen. Oder es ist wie mit dem Auto mit 4 Reifen, wenn jemand jeweils die neuen Reifen dazu aktiviert und vergisst, dass er die von davor auch noch da hat. Also irgendwo muss mal der Übergang klargelegt werden, wo das Alte dann wie auch immer frühzeitig oder wie auch immer verschwindet, weil das Neue was Neues ist und das nicht mehr verbesserungsfähig ist, weil einfach die Grundlage fehlt.
Aber ein Release bei einem Softwareprodukt wäre für mich vom Charakter her in erster Linie Erhaltung.
Ja, es kommt drauf an, was im Release drin ist. Ne? Also wenn sie da auf einmal völlig neue Funktionen, dann völlig neue Funktionalität, völlig neue Oberfläche. Ich muss mal fragen, Herr Schmidt, ich habe jetzt den Elfer vom IDW jetzt nicht in allen Details im Moment parat. Ich habe aber in Erinnerung, dass das da relativ feinsinnig differenziert wird und dass ich diese Lösungen, die da abgeleitet werden, irgendwann mal für ziemlich vernünftig hielt. Deckt sich das jetzt im Wesentlichen mit dem Elfer oder geht das in andere Richtungen? Können Sie das so sagen?
Also es geht in die gleiche Richtung. Also das ist da eine abweichende Vorstellung, ist jetzt nicht. Der HV11 bezieht sich ja aber nur auf Software und da insofern muss man das jetzt dann übertragen auf generell, also das Generalisieren, das ist jetzt eigentlich auch noch die Frage, die jetzt drin war, wie jetzt das Verhältnis zu diesem HVA11 gestaltet werden soll.
Wie gesagt, ich hatte jetzt nur in Erinnerung, dass da auch ziemlich genau drauf geschaut wird, welche Auswirkungen sein Release hat und was da noch Änderungen dieses Programm anbelangt, ob das ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag ist und so weiter, ob da irgendwas überwiegt. und dass man dann in unterschiedlichen Fächern gelandet ist. Also wie gesagt, das schien mir sehr vernünftig. Nur die Aussage, die vorhin im Raum stand, dass mit Erweiterungen, dass Erweiterungen keine Herstellungen sind, also da habe ich irgendwie ein Problem.
Da sind die Beispiele sicherlich wieder sehr bunt. Es gibt wahrscheinlich wieder vieles. Das, was eben Herr Beimel geschildert hat, ist sicherlich eine ganz andere Art als, weiß ich was, ab und zu mal ein neues Release auf Word oder so. Denn da hat man ja ein eigenes Programm geschaffen, was einen eigenständigen Wert hat. Völlig anders als irgendwie so ein gekauftes Produkt.
Manche Release, die merken sie gar nicht in der Anwendung.
Genau, und das kommt automatisch.
Da sind sie nächtelang dabei, dass die Maschine überhaupt wieder läuft.
Ne? Deshalb muss man da Kriterien schaffen, die allgemeingültiger sind, wo man das dann gliedern kann. Das scheint ja die Idee zu sein. Ne?
Nur an dem Punkt ist die Arbeitsgruppe auch noch nicht fertig. Das hat sie zum Thema der nächsten Sitzung gemacht, das weiter zu vertiefen. Da will man dann auch auf Basis des HFA11 sehen, was man da eigentlich substanziell rausziehen kann, um das für die anderen Sachen zu übertragen.
Trotzdem noch die Frage, also wie kann ein Verweis auf den HFA11 im Standard aufgenommen werden, speziell für die...
Würde ich so explizit nicht machen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir so Grundgedanken da übernehmen und das kann vielleicht in der Begründung stehen, dass das nicht so weit voneinander entfernt ist. Mhm. Aber so einen unmittelbaren Verweis, da wäre ich ein bisschen sehr zurückhaltend, hätte ich gesagt.
Der nächste Punkt wären Diensterfindungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schwerwiegendes Problem ist oder ob Sie sagen, kann man außen vor lassen jetzt erstmal, oder ist ziemlich klar, dass es sich um selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände oder selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände handelt, da das Unternehmen ja dann das Herstellungsrisiko trägt, auch wenn es in dem Moment einen fertigen immateriellen Vermögensgegenstand von dem Arbeitnehmer erfindet. Aber der Arbeitnehmer ist halt im Rahmen seiner normalen Tätigkeit für das Unternehmen tätig. Und damit hat im Vorfeld das Unternehmen trägt quasi doch das Herstellungsrisiko.
Ja, also ich denke, darüber müssen wir dann nochmal in Ruhe diskutieren. Bei der relativ geringen Besetzung im Moment fände ich es schön, wenn wir an dem Punkt noch vorbeikommen würden, wo wir vielleicht auch noch unmittelbar eine Information an die Arbeitsgruppe hätten. Also ich hätte zu dem Punkt im Moment nichts. Das hört sich alles im Moment ganz vernünftig an, aber das müssen wir uns im Paket nochmal ansehen.
Was sehr intensiv und kontrovers diskutiert wurde, war die Entgeltlichkeit des Erwerbs. Ob jetzt für einen Erwerb dort ein Entgelt gezahlt werden muss oder ob die nicht entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wie erworbene Vermögensgegenstände zu behandeln sind oder wie selbst geschaffene. Da hat sich jetzt die AG darauf verständigt, dass dass nur eine Unterteilung in erworben und selbst geschaffen erfolgt und erworben sind, also für die Zuordnung zu erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen ist es unerheblich, ob ein Entgelt gezahlt wurde oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie da zu dem Punkt jetzt noch heute was sagen möchten oder das dann auch später lieber nochmal in größerer Runde diskutieren möchten.
Ich fand es so, wie es hier steht, eigentlich sehr vernünftig. Das ist dann die alte Geschichte. Wir hatten ja früher nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens, die nicht aktiviert werden durften. Und da steht jetzt ja als selbst geschaffener und da fragt man sich, was ist das Komplement dazu? Und da ist jetzt die Frage mit Tausch und Schenkung und solchen Geschichten, das ist auch sicherlich nicht selbst geschaffen. Deswegen finde ich das recht vernünftig, dass man auf erworben geht.
Okay. Der nächste Block wären jetzt noch die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände. Da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, auch schon immaterielle Vermögensgegenstände, die sich in einer Entwicklung befinden, zu aktivieren. Voraussetzung ist aber, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein immaterieller Vermögensgegenstand entsteht. Da geht es jetzt einmal darum, was ist unter hoher Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Die AG hat sich jetzt dafür ausgesprochen, keinen konkreten Schwellenwert vorzugeben. Das wäre vor dem Hintergrund, dass diese Festlegung des Schwellenwerts recht willkürlich wäre und auch, dass es jeweils in Branchen- bzw. unternehmensspezifische Besonderheiten gibt, die zu beachten sind, haben halt dazu geführt, dass die AG gesagt hat, keinen konkreten Schwellenwert vorgehen. Sie sieht jedoch die hohe Wahrscheinlichkeit erst dann gegeben an, wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Entstehen deutlich über 50% liegt. Also es reicht nicht nur 50%, sondern es muss deutlich über 50% liegen. In der Begründung des BILMOX zu § 254 wurde nochmal ausgeführt oder wurde angegeben, dass die hohe Wahrscheinlichkeit erst dann gegeben ist, wenn es so gut wie sicher ist. Hierbei handelt es sich ja aber oder bezieht sich ja auf Sicherungsbeziehungen oder den Abschluss von Sicherungsbeziehungen, sodass dieser Sachverhalt halt nicht auf immaterielle Vermögensgegenstände übertragen werden kann, oder es wurde so von der AG gesehen, dass man hier keine Übertragung als geeignet ansieht. Da ist jetzt die Frage an Sie, wie weit Sie jetzt dieser Überlegung der AG folgen oder ob Sie noch ein anderes Verständnis von hoher Wahrscheinlichkeit haben.
Ist in der AG diskutiert worden, dass, glaube ich, im Bericht des Rechtsausschusses zum 248 die Formulierung steht, dass klarstellend nochmal festgestellt wird, dass zum Bilanzstichtag ein Vermögensgegenstand vorliegen muss. Das könnte man auch so verstehen, dass die Anforderungen höher sind, als es hier in der Begründung zum Regierungsentwurf steht. Das Entwicklungsprojekt muss sicherlich noch nicht abgeschlossen sein, aber es muss insofern ein Vermögensgegenstand vorliegen, dass etwas selbstständig verwertbar ist.
Die AG hat in der Richtung das diskutiert, ist dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es für eine Aktivierung ein immaterieller Vermögensgegenstand noch nicht vorliegen muss, sondern dass es ausreicht, dass man halt mit hoher Wahrscheinlichkeit es zu einem kommt. Also sie ist jetzt dieser Schlussfolgerung aus dem Rechtsausschuss, dem ist sie da nicht gefolgt oder was sie jetzt gerade darstellten.
Also ich wäre da dezidiert anderer Meinung, aber das ist jetzt die Frage, wie man mit Begründungen zum Regierungsentwurf und mit Aussagen des Rechtsausschusses umgeht. Wir kommen nämlich ansonsten an der Frage vorbei, ob hier der Vermögensgegenstandsbegriff ausgeweitet wird oder ob dort etwas aktiviert werden kann, was noch kein Vermögensgegenstand ist. Und da wäre ich schon ausgesprochen zurückhaltend bei beiden Facetten. Das war nach meiner Erinnerung auch der Hintergrund dieser Aussage vom Rechtsausschuss. Dieses klarstellend ist dann, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen feige gewesen, aber man kriegt denn natürlich diese Formulierung aus der Regierungsbegründung da nicht mehr aus der Welt. Man hätte dann vor allen Dingen auch eine etwas klarere Vorstellung von dieser von dem Aktivierungszeitpunkt und könnte sich die ganze Diskussion um hohe Wahrscheinlichkeit und die Relevanz der Kriterien aus IAS 38.57 sparen, weitestgehend sparen.
Dann würde ich das nochmal mitnehmen in die nächste Sitzung der AG und das dann nochmal intensiver diskutieren.
Ich weiß nicht, wie repräsentativ das jetzt für den Fachausschuss ist, aber wie gesagt, das ist eine Argumentationslinie, die, glaube ich, nicht von mir alleine vertreten wird und die da einen ganz anderen Zungenschlag reinbringt, weil das auch mit einer ganzen Reihe von Folgekonsequenzen verbunden ist. Und wie gesagt, nochmal das ganz klare Argument, wenn wir hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit arbeiten, dann sind Dinge im Abschluss, die kein Vermögensgegenstand nach der jetzigen allgemeinen Definition sind, was dazu führt, dass wir entweder etwas drin haben, was noch kein Vermögensgegenstand ist, oder dass wir die Vermögensgegenstandsdefinition ausweiten würden. Beides würde eigentlich nicht so richtig zum HGB einschließlich Billnock passen.
Das ist ein wichtiger Punkt, zumal diese Diskussion ausschließlich ja darauf fußt, dass das ein Hinweis in der Begründung ist. Wenn man der Meinung ist, dass diese Begründung eigentlich vielleicht ein Fehler war, ja, und es aus der Gesetzessystematik ableitbar ist, dass ein Vermögensgegenstand zumindest bei Aktivierung da sein muss.
Es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, also was der Rechtsausschuss da von sich gibt, ist ja auch nicht so unbedingt das, was für Auslegungsfragen relevant ist. Regierungsbegründung ist da irgendwie härter, aber wenn man jetzt mal von der HGB-Systematik herkommt, also da kommt natürlich sofort das Argument, der HGB-Abschluss soll an die IFRS angenähert werden, aber die Vermögensgegenstandsdefinition steht. So, jetzt ist die Frage, wie passt diese Diskussion dazu?
Also die AG hatte das Ganze auf Basis eines Aufsatzes diskutiert, der auch genau zu dem gleichen Schluss kam. Aktivierung ist nicht möglich, weil man würde sonst entweder die Vermögensgegenstandsdefinition ausweiten oder man würde etwas aktivieren, was noch kein Vermögensgegenstand ist. Also insofern, aber ich werde es nochmal mitnehmen und dann da nochmal.
Also wie gesagt, das war ja meine Einstiegsfrage. Ist es diskutiert worden? Hätte mich ohnehin gewundert, wenn nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht absehen, wie die Meinung des gesamten Fachausschusses da dazu aussieht. Also ich habe da persönlich eine sehr dezidierte Meinung dazu.
Gut. Ja, der letzte Punkt wäre noch, vorausgesetzt, man bleibt dabei, dass man auch schon in der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert, ob Kriterien entwickelt werden sollen, anhand derer man die Entstehung eines immateriellen Vermögensgegenstandes abprüft. Dafür hatte sich jetzt die AG ausgesprochen und es will aus den Kriterien, die im IS 38, in Textziffer 57 enthalten sind und die Kriterien, die der Arbeitskreis immaterielle Werte der Schmalenbach-Gesellschaft mal entwickelt hatte, daraus einen Kriterienkatalog entwickeln, die dann genutzt werden können. Wie gesagt, das unter der Voraussetzung, dass man auch sagt, die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen, die sich in der Entwicklung befinden, ist möglich. Unter der Annahme würden Sie dann erstmal der Entwicklung grundsätzlich, dass Kriterien aufgenommen werden sollen, zustimmen und dann auch diese beiden Kriterienkataloge zugrunde zu legen sind.
Also wenn man sich dieser Frage von der Seite nähern möchte, dann braucht man natürlich Kriterien. Ich würde das dann auch in der Begründung nicht so formulieren, dass man die Kriterien aus IAS 38 geprüft hat und dieses ist übrig geblieben und jenes nicht. Das erinnert mich im Moment ein bisschen an die Diskussion, dass ja aus der Gesetzesbegründung diese ganzen IAS-Bezüge dann im zweiten Rutsch mal rausgeflogen sind, mit guten Gründen. Aber man kommt an ähnlichen Fragen vorbei. Also insofern ist man da nicht so ganz weit voneinander entfernt. Ich vermute, dass das, was der Arbeitskreis dazu diskutiert hat, das kenne ich im Detail nicht, auch nicht so sehr weit davon entfernt sein wird.
Ja, dann wäre ich jetzt erstmal im Schnelldurchlauf mit den Punkten durch. Und
dann haben Sie uns gerettet.
Wie sind die nächsten Arbeitsschritte im Moment zu erwarten? Weil ich habe noch ein, zwei dezidierte Fragen jetzt in diese ganze Thematik rein. Die würde ich dann aber zu gegebener Zeit loswerden.
Also momentan ist jetzt geplant, dass diese Ergebnisse oder diese Punkte, die jetzt hier ich Ihnen vorgestellt hatte und die die AG erstmal so grundsätzlich diskutiert habe, das in einen Standardtext oder zu bringen und diese Formulierung des Standards sollen dann in der nächsten Arbeitsgruppensitzung diskutiert werden, sodass man hier auch schon sich um die Formulierung kümmert. Und ja, ich denke mal, das wird dann, weil es ja bei Formulierungsvorschlägen zu diskutieren ist, immer etwas umfassender, sodass die nächste Arbeitsgruppensitzung damit ausgelastet sein wird.
Das war alles noch Ansatz dann, ne?
das ist alles noch Ansatz, genau, also bis zum Ansatz und dann in der übernächsten Sitzung würde dann sozusagen wieder erst auf theoretischer Basis oder allgemeiner Basis dann die Bewertung diskutiert werden sollen. Wenn Sie aber jetzt schon Punkte haben, die jetzt nochmal mit aufgegriffen werden sollen.
Das ist ein relativ einfacher Punkt. Ich habe einen Entwicklungsprozess, der über das ganze Jahr schon gelaufen ist, meinetwegen auch schon vorher angefangen hat. Nach Aktivierung geht nicht, ist glaube ich unkritisch. Und die Vermögensgegenstandseigenschaft ist jetzt zum 1.10. erfüllt. Und die Frage ist, ich entwickle dann aber noch weiter über den Stichtag hinaus, 31.12. Und die Frage ist jetzt am 31.12., was kann ich aktivieren? Nur ab 1.10. bis 31.12. oder alles aus dem abgelaufenen Jahr?
Also ein Thema, was wir endlos in IAS 38 diskutiert haben, mit dem einerseits Schluss, dass wenn einer Zwischenberichterstattung macht, er eben nicht nachaktivieren kann, dass auf der anderen Seite Frequency shouldn't matter, es keinen Unterschied eigentlich geben soll zwischen denen, die nur jährliche Berichterstattung machen und jeder, der jährliche Berichterstattung macht, guckt im Dezember oder Januar über seine 12 Schuhkartons mit den Belegen aus den 12 Jahren und findet dann irgendwann das Projekt aktivierungsfähig und hat im Zweifel keinen eisernen Vorhang am 1. Oktober, sondern am 1. Januar.
Wobei, ich glaube, nach dem Standard selbst, ab dem Zeitpunkt, wo die Kriterien erfüllt sind, ne, wenn man genau reinschaut. Ne?
Die klare Abgrenzung des Zeitpunktes ist eben das Problem. Derjenige, der Quartalsabschlüsse macht und die einmal dicht gemacht hat, hat die Grenze überschritten. Und der keine Quartalsabschlüsse macht, findet dann auch noch aus dem Vormonat was.
Gut, dann weiter gutes Gelingen. Vielen Dank, Herr Schmidt, für diesen Zwischenstand. Herr Beimel, haben Sie, Sie haben sich eingebracht in die Punkte, die da gibt nichts zu ergänzen als von Patenseite.
Ich fand die Darstellung von Herrn Schmidt über den Stand, den er schriftlich vorgeschickt hat, präzise und komplett umfassend.
Prima. Gut, dann vielen Dank. Unsere nächste Sitzung ist Anfang Juli, aber davor kriegen Sie noch was und wir haben auch zwischenzeitlich zu tun. Vielen Dank für heute. Herr Fink, herzlichen Dank fürs Einwählen. Tschüss, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Tschüss.